Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Götz Albert. Ich bin bei Lupus Alpha verantwortlich für das gesamte Portfolio-Management. Lupus Alpha ist eine unabhängige Asset-Management-Gesellschaft, die sich vor allen Dingen auch auf europäische Small-Mid-Caps spezialisiert hat. Und das ist auch mein Spezialgebiet.
Was ich in letzter Zeit höre, ist, man muss immer mehr selektiv denken. Das ist ja Ihr Thema, Stockpicking. Wie wichtig ist Stockpicking gerade für das neue Jahrzehnt, für das neue Jahr, für den Investmenterfolg?
Wir glauben, dass ein fundamentaler Ansatz die beste Gewähr dafür ist, dass man eben auch nicht nur gute Themen, interessante Themen findet, sondern eben auch sich von Themen und ganz konkret von Einzelwerten fernhält, die es nicht schaffen, die sich nicht durchsetzen. Und wir haben ja die besondere Situation im Small Midcap Universum, dass wir hier 1000 Werte haben, aus denen wir tatsächlich auswählen können. Und da ist es ja so, man ist nicht gezwungen, irgendetwas zu machen. Die Welt ist voller Möglichkeiten. Wir haben eine sehr große Vielfalt. Das Small Midcap Universum bietet Zugang tatsächlich zu der vollen Breite und Tiefe der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. Und da muss man sich schon genau ausschauen und angucken, was man hier für interessant erachtet. Und hier muss man natürlich auch von dem eigentlichen Investmentthema, von der Überschrift weggehen und gucken, ob das Unternehmen, das man dann gefunden hat, tatsächlich auch ein tragfähiges Geschäftsmodell hat und eine Strategie hat, dieses Geschäftsmodell zum ökonomischen Erfolg zu führen.
Ja, und jetzt sind wir schon beim entscheidenden Thema. Die Unternehmen, die ich sozusagen gerade angesprochen hatte, diese Runner der letzten Jahrzehnte, Amazon und wie sie nicht alle heißen, sind gar nicht ihr Thema, sondern sie schauen auf Small und Mid-Caps. Was macht die denn aus? Warum sehen sie da bessere Chancen?
Wir glauben, dass die gesamte Wirtschaft alle Unternehmensgrößen braucht, sowohl die ganz großen für die Technologiethemen, die letztlich eine in sich geschlossene Wachstumsgeschichte sind, aber eben auch viele kleine Werte, weil wir nicht vergessen dürfen, dass es eben auch viele Märkte gibt, die gar nicht so sehr groß sind, sondern es handelt sich um Nischenmärkte, um Märkte, wo eben nicht viele Milliarden Konsumenten dahinter sind, sondern vielleicht nur ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen. Und die Small Midcaps sind eben Unternehmen, die Nischen besetzen zum einen, aber eben auch, muss man festhalten, dass viele Large-Cap-Werte natürlich aus dem Small-Midcap-Bereich historisch kommen, weil die Erkenntnis uns doch zeigt, dass kein Large-Cap als Large-Cap auf die Welt gekommen ist, sondern irgendwann mal klein oder mittelgroß war. Das heißt, Small-Midcaps sind in einer Wachstumsphase und in dieser Wachstumsphase eben häufig auch sehr interessant.
Jetzt habe ich im Zuge dieses Man muss selektiver werden auch ganz häufig Small- und Mid-Caps gehört. Bei Ihnen ist das jetzt keine Trenderscheinung, sondern das ist Ihr Fokus. Ich hatte einen schönen Begriff gehört, nämlich Small-Cap-Touristen. Also es gibt immer wieder diesen Trend, wenn auf einmal alle über Small-Caps sprechen und dann sprechen alle drüber, das verschwindet aber wieder. Sehen Sie jetzt gerade wieder so eine Phase gekommen, der unter Umständen wieder diese Small-Cap-Touristen auftauchen?
Nein, das sehe ich nicht. Ich sehe keine Small-Cap-Touristen. Ich sehe aber sehr wohl Investoren, die in diesem Segment sich das erste Mal engagieren und das hat mit dem Zinsumfeld zu tun. Wir haben die Situation, dass wir viele Anleger auch gerade aus dem Pensionsbereich haben, die eine gewisse Rendite für ihre Versorgungsempfänger erreichen müssen und die einfach auf Bondbestände, auf Anleihen keine Zinsen mehr kriegen und die wirklich Investitionsmöglichkeiten suchen, um ihre Renditeversprechen zu erfüllen. Und da öffnen die sich eben auch Themen, die bisher für sie einfach zu komplex waren, weil wir müssen festhalten, Small Midcaps sind ein komplexes Thema, weil man so unglaublich viele Unternehmen hat. Das kann man nicht vom Schreibtisch aus machen. Da muss man zu den Unternehmen hinreisen. Man muss eine fundamentale Analyse machen. Und das ist ein Thema für Spezialisten, wie wir einer sind. Aber wir sehen durchaus Nachfrage nach dieser Assetklasse, aber eben keine ausgewiesenen Small-Cap-Touristen.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, wie Ihr Vorgehen ist, wie der Investmentprozess vielleicht auch ein Stück weit abläuft oder zumindest die Auswahl. Erstmal möchte ich nochmal zurück zum Vorkongress kommen. Sie haben ja hier auch einen Vortrag gehalten, solide Nebenwerte mit stabiler Dividende. Bevor wir jetzt über Dividenden sprechen, wann ist ein Nebenwert denn überhaupt solide? Was ist damit gemeint?
Naja, das ist eigentlich ein Hinweis auf ein sehr weit verbreitetes Missverständnis. Wir müssen mal festhalten, dass dieser Begriff Nebenwerte eigentlich diskriminierend ist, weil wir in den Large-Cap-Indizes 30 bis 50 Unternehmen haben und in den Nebenwerte-Indizes haben wir mehrere hundert Unternehmen. Jeder kennt den deutschen Mittelstand und Small-Mid-Caps oder Nebenwerte, das ist nichts anderes als börsennotierte Mittelstandsaktien. Viele sagen oder viele, die sich auch nicht gut auskennen, sagen, Nebenwerte sind besonders risikoreich, nur weil man Unternehmensnamen nicht kennt. Das ist eine Fehlwahrnehmung. Wir alle benutzen und konsumieren die Produkte dieser Unternehmen. Wir kennen alle die Produktnamen. Ja, wir kennen vielleicht nicht die Namen der Hersteller. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr interessantes, ertragreiches Segment. Und daher dieser Hinweis darauf, dass Solidität hier gegeben ist, natürlich nur nach intensiver Selektion und nach intensiver Begutachtung der einzelnen Unternehmen.
Und dann deuten Sie mit dem Titel ja schon eine Kennzahl an, die Ihnen besonders wichtig ist, die Dividende. Mittelständler zahlen gerne Dividende, zahlen häufig auch eine gute Dividende, manchmal auch eine bessere Dividende als die Großen. Klar, die Firmen sind oft auch im Besitz der Familien, der Gründer, das Management ist häufig selbst investiert und so weiter. Das sind alles Gründe, die dafür sprechen, auch eine schöne Dividende zu zahlen. Welche Bedeutung haben Dividenden in Ihrer Strategie? Sie finden es ja sogar bis in den Vortragstitel.
Ja, die Dividenden sind bei uns in diesem konkreten Fonds vor allen Dingen deshalb wichtig, weil wir ja die Situation haben, dass wir eigentlich ein geteiltes Universum haben. Wir haben Unternehmen, die eine Nische besetzen und die in dieser Nische sehr stabil agieren, Gewinne erzielen, auch hohe Gewinne erzielen und dann über eine Ausschüttung, über die Dividende die Anteilsinhaber, die Aktionäre daran teilhaben lassen. Wir haben aber eben auch viele Werte, die reine Wachstumsunternehmen sind, die durch das Universum durchwachsen und die keine Dividende ausschütten, sondern die die Dividende benutzen, um das zukünftige Wachstum zu finanzieren. Für uns ist die Dividende eigentlich ein Maßstab für ökonomischen Erfolg, wenn einige Nebenbedingungen erfüllt sind. Wir wollen kein Unternehmen kaufen, das mit der rechten Hand Dividende ausschüttet, nachdem es mit der linken Hand Fremdkapital aufgenommen hat. Das ist Geldwechseln auf hohem Niveau, das ist nicht das Ziel.
Ich möchte noch eine These zu Small Caps bringen, die ich schon häufiger gehört habe, nämlich Small Caps sind oft nicht so berührt von den Makrothemen, über die wir Finanzmedien jeden Tag sprechen. Auf der anderen Seite muss man aber doch sagen, Small Caps sind ja oft Zulieferer für genau diese Firmen, über die man dann doch spricht. Also inwiefern würden Sie sagen, ist doch berührt von dem alltäglichen Noise, den man so hört, oder inwiefern vielleicht gerade nicht?
Also wir müssen einfach festhalten, dass Small- und Midcaps natürlich Aktien sind und wenn es am Markt ungemütlich wird und wenn es am Markt zu einer Herdenreaktion kommt, werden alle Aktien abgestraft und alle Aktien abverkauft. Es ist aber tatsächlich richtig, dass Small- und Midcaps weniger stark den Makroeinflüssen unterliegen, weil historisch die meisten Small- und Midcaps eben einen sogenannten Home-Bias haben oder ein Heimatland haben, aus dem heraus sie entstanden sind und deshalb immer noch auch von der Entwicklung in ihrem Heimatland abhängig sind, wobei man festhalten muss, dass viele Small Midcaps heute eben auch globalisiert sind und zwar zum Teil zwangsglobalisiert, weil sie Zulieferer sind für Large Caps und wenn die hinausgehen in die Welt und überall in der Welt Werke machen, dann sind die quasi gezwungen, mit diesen Unternehmen mitzugehen. Es gibt heute ganz wenige Geschäftsmodelle, die nicht von einem globalen Einfluss getroffen werden können, wiewohl es die auch gibt. Ich gebe ein Beispiel, der gesamte Bereich der Bauwirtschaft ist ein eher lokaler Bereich, der gesamte Bereich der Immobilienwirtschaft ist ein lokaler Bereich. Es gibt bestimmte Konsumthemen, die lokal, regional sind. Also da muss man sich das genau anschauen. Aber Sie haben in Summe recht, die Exponierung zu den ganz großen Makro-Headlines ist bei Small Midcaps nicht so gegeben, wie das im Large-Cap-Bereich der Fall ist.
Einen Nachteil möchte ich mal noch ansprechen an Small- und Mid-Caps. Zumindest einen, den man auch gängigerweise sagt. Sie merken schon, ich schmeiß Ihnen immer so ein paar Thesen hin. Wie liquide sind die Small- und Mid-Caps? Wie leicht kommt man rein? Wie leicht kommt man raus? Umso kleiner das Small-Cap wird und umso bekannter, Sie hatten vorhin auch die Bekanntheit angesprochen, umso schwieriger könnte das schon werden.
Ja, das ist einerseits ein Nachteil, aber andererseits auch ein Vorteil. Der Vorteil besteht darin, es gibt tatsächlich die Erkenntnis, dass es bei Small- und Mid-Caps eine sogenannte Liquiditätsprämie gibt. Dafür hat übrigens ein Wissenschaftler einen Nobelpreis bekommen, Fensch Frama, zur Liquiditätsprämie. Das heißt, ein Investor, der in diese Aktien investiert, bekommt eine gewisse Prämie dafür, dass die Liquidität geringer als bei Large Caps ist. Nun ist es ja so, wenn man gute Small Mid Caps hat und es am Markt zu Verwerfungen kommt und die Liquidität in diesen Aktien zurückgeht und man nicht verkaufen muss, ist kein Schaden entstanden. Wenn man aus welchen Gründen auch immer, als Institutioneller oder weil man sich durch die Herde getrieben fühlt, verkaufen muss und die Liquidität ist geringer, hat man einen Nachteil. Das ist tatsächlich so, weil man jetzt nicht mit 100 oder 1000 Stück, aber mit einem Anteil durchaus auch den Kurs negativ beeinflussen kann. Da sind Small Midcaps natürlich nicht so fungibel, wie das bei Large Caps der Fall ist. Das ist aber langfristig eher ein Vorteil, weil das über eine Prämie vergolten wird.
So, jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Wie findet man jetzt die richtigen Werte? Sie hatten vorhin schon etwas angedeutet. Sie haben gesagt, man muss da raus, man muss zu den Unternehmen, man muss mit dem Management sprechen. Wie läuft der Prozess bei Ihnen ab? Wie finden Sie überhaupt aus diesen tausenden Möglichkeiten, die es ja durchaus gibt, dann die richtigen Kandidaten?
Wir haben einen fundamentalen Investmentprozess, der von Unternehmensgesprächen lebt. Wir treffen die Managements dieser Unternehmen persönlich und wir führen sehr viele Unternehmensgespräche. Und hier ist eine Erkenntnis, dass ein einzelnes Unternehmensgespräch keinen großen Wert hat, sondern nur die Wiederholung dieser Gespräche von Wert ist und der Vergleich von Gesprächen mit Unternehmen aus der gleichen Branche, mit Gesprächen von Wettbewerbern, von Lieferanten oder von neu eintretenden Unternehmen. Und mit der Zeit destilliert sich heraus, welche Unternehmen besonders gut sind und die werden näher analysiert.
Ich hatte jetzt bei Ihnen gelesen, Europa ist das, was Sie interessiert, also nicht nur Deutschland. Wie sehr muss man dann die jeweiligen Sprachen sprechen, um mit dem Management zu sprechen? Läuft das alles auf Englisch? Ich denke, Small Caps müssen ja nicht unbedingt Quartalsberichte für den internationalen Markt herausgeben. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einem bulgarischen Small Cap oder auch schon bei einem französischen Small Cap nicht unbedingt eine Bilanz in Englisch erscheint und geschweige denn in Deutsch.
Da sprechen Sie einen interessanten Punkt an und da hat sich tatsächlich in den letzten 15 Jahren eine interessante Entwicklung vollzogen. Es ist tatsächlich heute so, dass das Universum, in dem wir investieren, diese genannten 1000 Aktien, das sind alles börsennotierte Unternehmen, die volle Transparenzpflichten haben und die selbstverständlich alle gut Englisch sprechen. Vom Management her und auch von den Investor Relations her, nicht zuletzt, weil eben viele von denen auch internationales Geschäft haben. Und die haben Interesse an internationalen Investoren, weil bestimmte Kapitalmärkte, wie wir zum Beispiel vor einigen Jahren in Spanien, Griechenland, Italien und Portugal gesehen haben, eben auch mal austrocknen können. Also sind internationale Investoren herzlich willkommen. Das war aber vor 15 Jahren anders. Vor 15 Jahren war man gut beraten, wenn man nach Frankreich gefahren ist, wirklich Französisch zu sprechen und in Italien Italienisch. Das hat sich aber mittlerweile gewandelt.
Volle Transparenz, das Stichwort greife ich auch gleich auf. Nicht unbedingt jedes Small Cap ist dazu verpflichtet, viermal im Jahr einen Quartalsbericht herauszubringen. Klar, die Hauptversammlung haben sie alle und die Jahreszahlen kommen auch bei allen, aber reicht das oder braucht man tatsächlich so viel Information, wie man bekommen kann? Ad-hoc-pflichtig sind sie auch alle, aber Transparenz, ja, ist auch immer eine Definitionsfrage, sagen wir es mal so.
Also wir haben hier nicht die Informationsversorgung oder teilweise auch Informationsüberversorgung, die wir bei manchen Large Caps haben, dass man den Wald vor Bäumen nicht mehr sieht. Die Frage, wie viel Transparenz man kriegt, hat auch damit zu tun, welche Fragen man stellt. Und das steht natürlich nicht jedem Privatanleger offen, dieses Instrument. Aber wenn man als institutioneller Anleger eine gewisse Anzahl Aktien hat oder einen gewissen Prozentsatz an einem Unternehmen, dann ist es an einem selber, die Dinge zu erfahren und diese Dinge zu erfragen, die man wissen möchte. Und nicht alles steht auf der Homepage, aber dafür gibt es eben die Unternehmensgespräche. Dafür reist man zu den Unternehmen, besucht die Unternehmen vor Ort und spricht eben nicht nur mit dem Management, sondern auch mit den mittleren Ebenen. Und da können Sie das sehen, was Sie tatsächlich wissen müssen.
Jetzt würde ich am liebsten eine Ausblickfrage stellen, aber ich glaube, die ist bei Ihnen eigentlich komplett überflüssig. Wenn ich jetzt frage, wie wird 2020, dann werden Sie mir sagen, das hängt von Unternehmen zu Unternehmen ab. Ich versuche es trotzdem mal. Gibt es denn irgendwelche Tendenzen, dass Sie erkennen könnten, dass 2020 für Sie ein gutes Jahr wird?
Also die Ausblickfrage kann man insofern beantworten, als natürlich der Wunsch, den Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erwischen und das richtige Timing zu bekommen, ein sehr menschlicher Wunsch ist. Das richtige Timing zu erreichen, das wünscht sich jeder. Die Lehre ist für uns eigentlich, Timing ist das, was jeder möchte, aber Exponierung ist, was jeder braucht. Es ist eben extrem wichtig zu sagen, ich muss in diesem Bereich des Kapitalmarktes investiert sein, weil da so viele interessante Unternehmen sind, weil da so viel technischer Fortschritt ist, weil da so viel Innovation stattfindet. Und ich sollte mir einen Betrag meines Gesamtanlagevolumens nehmen, in den Bereich investieren, vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo die Kurse mal gefallen sind. Und dann sollte ich nicht jeden Tag gucken, wie sich das entwickelt hat. Es gibt Unternehmen in diesem Segment, die in jeder ökonomischen Lage strukturell wachsen können. Aber es gibt eben auch Unternehmen, die von einem Konjunkturabschwung als zyklisch exponierte Unternehmen sehr stark getroffen werden können. Wie dieses Jahr aussieht, ist aus ökonomischer Sicht vor allen Dingen einerseits davon abhängig, wie sich die globale Konjunktur entwickelt, aber natürlich auch, was die Zentralbanken machen. Wir haben, das dürfen wir dieses Jahr nicht vergessen, wir haben ein Wahljahr in den USA und der Präsident wird einerseits alles dafür tun, nicht direkt ins Gefängnis zu gehen, das ist das Impeachment-Verfahren, aber andererseits auch alles dafür tun, dass die Konjunktur in den USA stabil bleibt. Wir wissen, dass er einerseits einmal eine Steuersenkung gemacht hat, was letztlich ein fiskalpolitischer Impuls ist. Wir wissen, dass er die Zentralbank dazu versucht zu bringen, die Zinsen niedrig zu halten und es kann sein, dass es da dieses Jahr noch stimulierende Effekte gibt. Das ist aber nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger ist es, hier eine Exponierung in diesem Segment zu haben. Und damit kann man eher früher als später anfangen.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es weiterläuft, Herr Dr. Albert. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.